Biologie, Psychologie und Medizin an einem Abend bzw. in einer Nacht? Das war möglich in der langen Nacht der Uni vergangenen Donnerstag. Diese fand zum dritten Mal statt und ist organisiert von Studierenden für Studierende. Auch das Studium Generale und der Studienrat waren an der Organisation und an der finanziellen Unterstützung beteiligt. Von 19 Uhr abends bis 5 Uhr früh konnte man verschiedenen Vorträgen aus verschiedenen Fachbereichen lauschen, Science Slams zuhören, Konzerte und Kurzfilme anschauen. Was die Studierenden von der langen Nacht der Uni hielten, erzählten sie uns.
Also ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Ich finde es sehr inspirierend, viele verschiedene Vorträge zu hören, gerade auch um der Interdisziplinarität willen. Ich finde, sowas sollte es öfter geben. Gerade auch dieser Science Slam finde ich sehr, sehr gut, weil dort auch andere Leute die Möglichkeit bekommen, ihre Werke und ihre Wissenschaft vorzustellen, die eben noch nicht ihre Professur besitzen.
Und gibt es einen bestimmten Vortrag, der dir am besten gefällt?
Ja, der über den Krebs, der hat mir bis jetzt sehr gut gefallen. Aus verschiedenen Faktoren. Er war erstens sehr gut strukturiert, dass auch Leute ohne Vorwissen wenigstens die Basisgenetik verstehen konnten. Aber auch, weil ich mich sehr für Pathologien interessiere.
Weil saß du jetzt nur wieder vor, weil es aber ein bisschen auf jeden Fall eine
Freikarte. Okay. Und bist du wegen einem bestimmten Vortrag hergekommen?
Wegen dem zweiten, ich weiß nicht mehr genau. Es war irgendwas. Was kann man sagen, zwischen Merkur muss weg und Ehe für alle, deswegen sind wir eigentlich technisch gegangen.
Ich habe mir den Zeitplan angeschaut und angeschaut, welche Vorlesungen interessant sein könnten oder welche Vorträge, weil in seinem Studium ist alles ziemlich fachbezogen und es ist schön, dass es eine bunte Mischung gibt, wo man in verschiedene Fachrichtungen reinschnuppern kann.
Und welchen Vortrag hast du dir speziell rausgesucht?
Der heißt irgendwie Hirn, Hormone und noch irgendwas über die
spannende Atmosphäre und die Vorträge fand ich bis jetzt auch ziemlich gut, informativ.
Ja. Und welcher Vortrag hat dir am besten gefallen?
Mein letztes ist der momentan, glaube ich, noch läuft, der über die Ethik vom Suizid, sagen so. Ich glaube, der Titel ist offiziell anders. Ist leider sehr voll, weshalb ich jetzt gar nicht mehr reinkomme.
Also, meine Freunde haben mich dazu ein bisschen verleitet und ich habe mich da mal drauf eingelassen, obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, was mich hier erwartet. Aber jetzt bin ich halt hier und jetzt höre ich mir mal die Vorlesung an hier.
Okay. Warst du denn schon drin, oder?
Ich habe es probiert, aber es ist zu voll.
Okay.
Also momentan ist kein Reinkommen.
Was an dem Abend klar wurde, die Organisation legte viel Wert auf die Interdisziplinarität. Ein Blick über den Tellerrand und miteinander ins Gespräch kommen waren Ziele der langen Nacht der Uni. Einfach mal in ein anderes Fachgebiet hineinschnuppern, Forschungsthemen von anderen Schwerpunkten kennenlernen, das war am 23.11. möglich. Die Uni solle dabei Raum für einen kritischen Diskurs bilden. Auch bei den Studierenden kam dies gut an, denn ab 22 Uhr gab es kein Reinkommen mehr in das Audimax, das ohnehin schon überfüllt war. Menschen jeden Alters waren hier vertreten. Nach einer ausgiebigen Begrüßungsrunde begann der erste Vortrag von Professor Dr. Maya Köhn aus der Biologie. Hier herrschte volle Konzentration im Audimax. Köhn sprach darüber, wie Krebs entsteht und wie die Biochemie darin eingreifen kann.
Einige wichtige Fakten von der Weltgesundheitsorganisation. Krebserkrankungen gehören weltweit zu den Haupttodesursachen. Eine Bilanz ist beispielsweise für 2012 8,2 Millionen Todesfälle weltweit. Es gibt verschiedene Krebskrankheiten, die die meisten Todesfälle geben. Das ist Lungenkrebs, Leber, Magen, Darm, und Brustkrebs und die häufigsten Krebsarten unterscheiden sich auch zwischen Männern und Frauen. Es ist zu erwarten, dass die Rate steigert, variiert die Krebsrate von 2012 14 Millionen zu, was man errechnet, 22 Millionen in den nächsten 2 Jahrzehnten. Woran liegt das? Wir sind doch eigentlich gut davor, wir ernähren uns gesund, wir arbeiten daran, dass es unserer Umwelt besser geht. Das liegt daran, dass wir alle älter werden. Viele Leute bekommen Krebs im späten oder im hohen Alter. Genau. Also statistisch gesehen in der westlichen Welt bekommt jeder zweite Krebs im Laufe meines Lebens. Wir können Sie jetzt nicht beängstigen, wir arbeiten daran, dass es nicht mehr so schlimm ist.
Je Jeder Zweite bekommt in seinem Leben Krebs. Schockierend wie auch interessant war der Vortrag von Köhn. Ein weiterer Vortrag hielt Frau Professor Nina Degele. Sie lehrt an dem Institut für Soziologie in Freiburg. Ihre Themen liegen bei Geschlechterverhältnisse und der Modernisierung der Gesellschaftstheorie. Ihr Vortrag trug den Titel Stimmungscheck, Sagbares zwischen Ehe für alle und Merkel muss weg.
Und das war auch die größte anzunehmende Provokation, wie ich das nennen würde, Gap, vor einigen Jahren, 2011, als dort zur Welt gekommen ist. In Kanada haben die Eltern sich geweigert, das Geschlecht des Kindes preiszugeben, weil sie meinten, es kommt ja darauf an, dass das Kind glücklich wird, aufwachsen kann, wie es will, und kann sich dann immer noch selber einem Geschlecht zuordnen. Das hat einen unglaublichen Shitstorm zur Folge gehabt, wie verantwortungslos die Eltern doch sein könnten, dass das ja überhaupt nicht im Interesse des Kindes wäre. Die Eltern haben aber trotzdem nichts verlaufen lassen. Nach 5,5 Jahren hat sich das Kind dann tatsächlich dazu geäußert, brauche ich jetzt gar nicht sagen, in welche Richtung. Das ist auch gar nicht so entscheidend. Das war oder ist eine Sache. Wir hatten in diesem Jahr im Sommer die Ehe für alle, wie Sie das auch mitverfolgt haben oder mitverfolgen konnten, was sehr plötzlich über die Bühne gegangen ist. Und auch das ist ein Ereignis, was an Grundfesten von Heteronormativität stößt. Heteronormativität als die Verdinglichung von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität, wie Sie beispielsweise hier sehen können. Das sind die beiden Kernbestandteile. Also es gibt zwei, genau, und nur zwei Geschlechter. Und diese beiden Geschlechter sind heterosexuell aufeinander bezogen.
Heteronormativität und Gender Studies waren einige Themen von Professor Degele. Danach gab es weitere Vorträge über den selbstbestimmten Tod in Ethik und Philosophie, die Neurobiologie der Nähe oder die Zukunft des deutschen Reinheitsgebots. Leider war der Zeitplan meist so straff, dass es keine Möglichkeiten gab, Fragen zu stellen. Zwischen den Vorträgen gab es Science Slams von Studierenden, unter anderem von Alex Bohmann und Hannah Kilian. Bei diesen Science Slams ging es um interventionelle biologische Psychiatrie und Sprachwissenschaft.
Ich persönlich interessiere mich dafür, wie man Verhältnisse von allen möglichen englischen Texten untereinander darstellen kann. Also Zeitungsartikel, hohe Literatur, noch höhere Literatur. Mit der grundsätzlichen Frage, kann ich es irgendwie mathematisch greifbar, messbar machen, wie und in welchem Maß ein Tweet von Donald Trump 50 Shades of Grey ähnelt und wie und in welchem Maß sich die beiden unterscheiden. Im konkreten Fall sind es bei mir 7309 einzelne Textbeispiele, die so ausgewählt sind, dass sie das gesamte Spektrum idealerweise der sprachlichen Kommunikation abbilden. Also wir haben politische Reden da drin, Twitter-Diskurs, Transkripte von spontanen Interaktionen, Kochrezepte, akademische Artikel, das alles ist repräsentiert. Insgesamt ist es etwas mehr als 15 Millionen Wörter. Und für jeden dieser 7309 Texte gibt es ein Skript. Okay, das Skript ist immer das gleiche, aber es geht einzeln in jeden einzelnen Text rein und zieht aus diesem Text Informationen für 236 einzelne sprachliche Merkmale. Sprachliche Merkmale sind zum Beispiel, wie lang ist das durchschnittliche Wort in einem Text? Mit welcher Häufigkeit kommen nicht Standardworte in dem Text vor, also zum Beispiel bei Word unterklingelt werden würden oder die halt nicht im Wörterbuch vorkommen? Wie häufig kommen Passivkonstruktionen vor, etc. etc.?
Leider ist es so, dass eben nicht alle Patienten von Psychotherapie oder von Psychopharmaka profitieren. Diese Studie hat gezeigt, dass bis zu 30% der Patienten nicht auf diese Behandlung ansprechen. 30%, das sind ziemlich viele, wie ich finde, vor allem gerade, wenn man bei der Depression überlegt, was das für eine Erkrankung ist, wie viele Patienten gerade auch in Deutschland darunter leiden, was diese Erkrankung für einen Leidensdruck bedeutet für die Patienten, aber auch für die Angehörigen. Jetzt ist es so, dass wir zum Glück sagen können, es gibt noch eine weitere Säule in der Psychiatrie zur Behandlung dieser Patienten, die weder auf Psychotherapie noch auf Psychopharmaka ansprechen. Und das ist die Behandlung mit Strom. Ja, ich weiß, da fangen schon die Ersten an zu lachen, wenn ich sage, Behandlung mit Strom und wenn ich dann vielleicht auch noch Elektrokrampftherapie dazu sage, dann gehen bei den meisten die Alarmglocken los. Dann denkt man hier, bei der Elektrokrampftherapie, bei Jack Nicholson, den einer von über das Kuckucksnest. Das sind Albtraumbilder, die einem da im Kopf hängen bleiben. Patienten, die im Wachzustand einen Krampfanfall durch einen Elektroschock ausgelöst bekommen. Es ist allerdings so, dieses Verfahren ist inzwischen von den Krankenkassen zugelassen und wird auch heute standardmäßig in der Psychiatrie eingesetzt. Der Unterschied zu damals ist, die Patienten sind heute narkotisiert und die Muskeln sind relaxiert. Also es findet jetzt kein Krampfanfall statt, wie man ihn eben aus diesem Film kennt, sondern der Patient selbst bekommt von diesem Krampfanfall nicht viel mit. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, die Patienten vorher, die wir eben nicht mit unseren standardmäßigen Behandlungen behandeln konnten, von diesen Patienten profitieren bis zu 70% sehr gut von diesem Verfahren. Das bedeutet, wir können die Zahl der Patienten, die als therapieresistent gelten, nochmal deutlich reduzieren. Trotzdem würde ich mich damit jetzt auch wirklich zufrieden geben und sagen, was könnte man denn noch weiter an Behandlungen erforschen? Und da kommen jetzt so langsam unsere Abteilung ins Spiel. Behandlungen in der Psychiatrie, biologische Behandlungen, haben auch schon eine lange Geschichte. Und wenn ich jetzt dieses Bild hier zeige, dann haben die meisten auch wieder Horrorbilder im Kopf. Das ist bis in die 70er Jahre noch zur Behandlung psychiatrischer Erkrankungen eingesetzt worden, nennt sich Lobotomie. Das ist ein Eingriff, wo man mit einem spitzen Gegenstand einmal zack, durchs Auge durch, ein bisschen im Hirn rumgewurschtelt hat und so eben psychiatrische Erkrankungen behandelt hat. Vielleicht hat es guten Erfolg, die Patienten hat danach keine Symptome mehr, konnten aber wahrscheinlich auch viele andere Dinge nicht mehr.
Und er war tot.
Wenn ich jetzt sage, das wird so heute natürlich in der Psychiatrie auch nicht mehr eingesetzt, heute sieht das Ganze in etwa so aus. Für viele sieht das wahrscheinlich nicht viel besser aus. Ich hoffe aber, dass ihr die Vorteile dieser Methode noch erkennt. Denn was wir hier machen, ist sehr präzise an einer ganz bestimmten Stelle Elektroden zu implantieren.
Neben den Science Slams gab es außerdem Konzerte von The Essentials und den Malfunk Prison. Und um 2 und 3 Uhr nachts gab es das Foresight Film Festival.